Das Lied passt sehr gut zu unserem Thema, denn wenn das wirklich unsere Hoffnung ist, was wir gerade gesungen haben, dann verändert sie die Blickrichtung für unser Jetzt und Hier und legt uns fest auf das Ziel, auf das wir zustreben. Wir schlagen auf den Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 4 heute, Kolosser Kapitel Brief, also der Brief des Paulus an die Kolosser. Eigentlich müssen wir sagen, der Brief des Heiligen Geistes an uns, an seine Kinder. Und wir lesen heute die Verse 2 bis 4. Die Verse 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessetwillen ich auch gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wir beten noch einmal. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du dich offenbart hast, weil du herabgekommen bist durch deine Propheten, durch deine Apostel, aber vor allem in deinem Sohn. Und in ihm hast du dich selbst zum Opfer gegeben, dass wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, dass wir erlöst von dieser Welt Kinder des Himmelreiches sind, Erben des ewigen Lebens durch deine Gnade. Du hast uns große und kostbare Verheißungen gegeben, Segnungen, die all unsere Erkenntnis übersteigt. Du hast uns Verheißungen gegeben, die für alle Ewigkeit gelten. Wir kommen zu dir und bitten dich, erleuchte nun die Augen unseres Herzens, wenn wir auf dein Wort achten, dass wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in den Heiligen ist, aber auch, was die überragende Größe deiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Herr, wir bitten dich, komm du und begegne unser Mangel durch dein Wort und zieh uns zu dir durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Dürft euch setzen. Ihr habt schon gemerkt, hier geht es ums Gebet. Wie sollen wir beten? Und wenn ich diese Frage stelle, dann denken wir unterschiedlich in unserer ersten Antwort. Manche denken dann eher an die Form, wie sie beten sollen. Und manche wissen, dass es auch auf die Haltung ankommt, wie wir beten sollen. Was sehr mit einhergeht mit der Antwort, die wir geben, was eng damit verknüpft ist, ist, was meine Ziele sind. Wofür soll ich beten? Könnte ich in zweifacher Hinsicht beantworten, nämlich, welche Anliegen muss ich aufschreiben, wofür ich beten soll? Oder ich kann sie beantworten mit der Frage, was ist das Ziel, welche Anliegen ich wirklich formuliere und wofür ich bete. Nun, wenn wir diese Verse anschauen, dann müssen wir erstmal die Frage stellen, oder wollen wir mal ganz kurz die Frage stellen, wer soll denn hier überhaupt beten? Und wenn wir jetzt den Kontext anschauen, dann merken wir, dass die Aufforderung, die Paulus hier gibt, wirklich alle Gruppen von Menschen betrifft. Schaut doch einfach mal, wie es diese Anweisung sich eingliedert in Unterweisungen oder sagen wir mal in bestimmte in bestimmte Anweisungen oder Ermahnungen an verschiedene Gruppen. In Vers 18 heißt es, ihr Frauen, und dann wird gesagt, was sie tun sollen. Dann Vers 19, ihr Männer, also Ehefrauen, Ehemänner. Vers 20, ihr Kinder, Kinder sind gemeint. Kinder sollen beten. Dann Vers 22, ihr Knechte, Sklaven. Sklaven sind gemeint, sie sollen beten. Sklaven hatten es damals nicht einfach. Sie hatten keine Rechte. Und die Frage war nicht, ob sie Sklaven waren oder nicht, sondern die viel entscheidendere Frage für sie war, wie ist mein Herr? Habe ich einen guten Herrn? Habe ich einen schlechten Herrn? Interessant ist, dass Paulus das nicht aufhebt, auch wenn er im Timotheusbrief den Philemon auffordert, dem Onesimus die Freiheit zu geben, aber sagt hier einfach, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn. Und er spricht dann etwas von der Herausforderung. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, dann sagt er Vers 4, ihr Herren, also auch der Herr soll beten, der die Autorität hat über das Haus, vielleicht über viele Sklaven, vielleicht über Tausende oder 300 Sklaven oder auch nur drei. Und so merken wir, wenn wir das anwenden, dass das ein Gebet ist für jeden Einzelnen. Das sind Anweisungen für jeden Einzelnen, egal in welchem Zustand du dich befindest. Bist du Vater? Bist du Ehemann? Bist du Kind? Bist du Angestellter? Bist du Chef? Bist du Angestellter und Chef, weil du zwar angestellt bist, aber gleichzeitig, also einen Chef über dir hast, aber gleichzeitig auch Leute unter dir, denen du Anweisungen gibst, wo du Autorität hast? Sie sollen beten. Wenn wir schauen, was Paulus allein den Knechten und dem Herrn sagt, dann sehen wir auch, dass, wie dringlich es ist zu beten, wie wichtig es ist zu beten, denn er sagt hier zum Beispiel zu den Knechten, Vers 22, sie sollen gehorchen in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Wer das auf der Zunge zergehen lässt, der weiß, was das für eine Herausforderung ist. Nicht für Menschen, nicht vor Menschen. Nicht das, was Menschen sehen, sondern hier sagt er, nicht in Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Wohin ist die Einfalt? Nicht dem Chef gegenüber, sondern Gott gegenüber. Vollkommen zusammengefasst. Das Herz soll vollkommen zusammengefasst sein. Gott in der Arbeit zu ehren, obwohl er nichts zu sagen hat, soll er das tun. Als solcher, der Gott fürchtet. Und dann kommt eine allgemeine Aussage, die betrifft Frauen, die betrifft Männer, die betrifft die Kinder, die betrifft den Chef. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Es bedeutet, meine Motive sind Gott nicht egal. Also Gott fragt danach, warum ich etwas tue. Für wen ich etwas tue. Für wen mache ich das eigentlich? Manchmal stellen wir die Frage, wenn wir den Sinn unserer Arbeit nicht sehen, wenn Leute nicht dankbar sind, wenn Leute nicht anerkennen, was wir tun, dann stellen wir die Frage, für wen tue ich das eigentlich? Und merken nicht, dass die Frage eigentlich schon zeigt, dass unser Ziel nicht passt. Er sagt, tut alles für den Herrn. Diese Antwort kannst nur du geben. Die kannst nur du beantworten. Warum hast du es denn nicht für den Herrn getan, wenn du diese Frage stellst? Für wen tue ich das? Paulus sagt, tut alles von Herzen als dem Herrn und nicht für Menschen. Selbst die Schmutzarbeit, selbst die Drecksarbeit, selbst die letzte Arbeit. Und dann kommt die Begründung, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Also weiter, er bringt uns einen Schritt weiter. Nicht nur für wen tue ich das, sondern für welchen Lohn tue ich das? Wer soll mich belohnen? Der andere, der Danke sagt? Der Chef, der mir ein gutes Gehalt gibt? Die Eltern, die mich loben sollen für das, was ich getan habe oder sehen soll mal sehen, wie viel Mühe ich investiert habe? Den Nutzen, den ich davon habe? Paulus sagt es einmal zu den Korinthern. Er sagt, ich wollte von euch kein Geld haben, weil ich meinen Lohn beim Herrn haben will. Und Jesus nimmt in der Bergpredigt genau das Beispiel und sagt, wer den Lohn bei den Menschen sucht, der hat seinen Lohn im Himmel verwirkt. Merkt ihr, welche Bedeutung, welche Tragweite er dem Ganzen gibt? Es ist also nicht einfach eine Option, welchen Lohn ich haben will. Sondern Jesus sagt, willst du deinen Lohn im Himmel verwirken, dann tu es für Menschen. Willst du aber deinen Lohn bei Gott haben, dann tu es für Gott. Weil darauf kommt es an. Also er zeigt hier den Gläubigen, dass ihr Lohn beim Herrn ist und dass sie dafür das tun sollen. Der Sklave also, der einen mürrischen Herrn hat, der nur unzufrieden ist, ist geneigt aufzugeben. Aber das Ziel ist entscheidend, das Ziel seines Handelns ist entscheidend, nämlich der Lohn im Himmel. Und dann zeigt er, wie unparteiisch Gott ist und wie unparteiisch Gott urteilt, bei mir und beim anderen. Warum sagt er das? Weil wenn wir erst festgelegt sind, dass wir das von dem im Diesseitigen, also im Horizontalen bewerten, dann kommen wir immer zu einer Gewichtung. Hat der andere, wie soll ich sagen, muss der andere mehr mir Danke sagen oder ich dem anderen mehr Danke sagen? Meistens wissen wir ja, wie wir bewerten. Ne? Es geht ja immer darum, dass ich nicht genug Danke bekomme, dass man meine Arbeit nicht genug schätzt, dass man das, was ich tue, nicht richtig anerkennt. Und kann auch so sein. Es kann auch so sein. Und gerade im Verhältnis Herren und Sklaven war es doch so gewöhnlich, dass die Arbeit der Sklaven gar nicht beachtet wurde. Aber ein Sklave konnte auch sehr ungerecht sein, hinterhältig, falsch. Onesimus war bestimmt so einer, bevor er getürmte von seinem Chef. Aber was Paulus hier sagt ist, denkt immer dran, Gott fällt das Urteil. Und nun sucht Gottes Urteil heute aufzurichten, damit dann, wenn ihr vor ihm steht, der nicht Partei für euch ergreifen wird, es ihm wohlgefällig ist. Das ist dem entspricht, was er sagt. Und wenn wir jetzt den Herrn anschauen, da heißt das, ihr Herren, gewährt euren Knechten, was recht und billig ist. In einer Zeit, wo der Herr alle Macht hat, wo das Gesetz hinter ihm stand, wo er machen konnte, was er wollte mit dem Sklaven, stellt Gott den Herrn vor Gott und sagt, schau, du musst tun, was vor Gott recht ist, was angemessen ist, weil Gott wird nicht schauen, ob du der Chef warst oder nicht, sondern er wird schauen, ob du verantwortlich warst als Chef mit denen, die Gott dir untergeordnet hat. Das sind die Personen, das ist ihr Auftrag. Und jetzt kommt die Anweisung direkt, Paulus geht direkt über und sagt, seid ausdauernd im Gebet. Oder von der Reihenfolge des Griechischen, am Gebet haltet standhaft fest. Am Gebet haltet standhaft fest. Und jetzt hören manche Leute eine Verpflichtung und es ist richtig. Hier gibt Gott uns einfach eine Anweisung. Es könnte eine Verpflichtung sein. Aber das ist nicht das, wie die Bibel Gebet versteht, sondern die Bibel versteht darunter eine Anerkennung der eigenen Bedürftigkeit und eine Anerkennung einer Quelle, eines Gebers, der für jede Not genug hat, dass ich dort etwas empfangen kann. Und er zeigt hier, dass der, der uns in dieses Leben gestellt hat, mit all unseren Verhältnissen, der jedem seine Herausforderung gegeben hat, der für jeden einen Platz hat und zugestellt hat, der uns unter Vollmacht gesetzt hat, der Menschen über uns Macht gegeben hat, der manchmal auch tyrannische Herren regieren lässt in einem Land. Wir müssen nur an die Christen in Nordkorea denken und dann müssen wir sagen, okay, gilt das für die auch? Ja, es gilt für sie auch. Sollen sie im Arbeitslager dem Herrn dienen? Ja, auch sie sollen im Arbeitslager dem Herrn dienen. Aber was steht hier geschrieben? Seid ausdauernd im Gebet haltet fest. Aber der auch, der die höchstmögliche Freiheit erhält, ist geneigt zu denken, er braucht dieses Beten nicht. Aber was wir gerade gelesen haben, also die Anweisungen an die Sklaven, an die Sklaven sind so hilfreich, denn wenn ich alles tun soll für den Herrn und nicht für mich selbst, dann weiß ich, dass gerade dann, wenn ich mir alles leisten kann, ich ganz schnell in der Situation bin, wo ich denke, bei mir ist alles in Ordnung und nicht merke, dass ich weit davon entfernt bin, es für den Herrn zu machen. Ich kann mir das Etikett draufkleben für den Herrn und mein Herz ist weit entfernt von der Motivation, dass ich etwas für den Herrn tue. Der Jesus hat es uns sehr schön zusammengefasst. Es geht also hier ganz klar um das Gebet und es geht um Beharrlichkeit im Gebet. Der Jesus hat uns ja auch geholfen. Jeder von uns, ich denke mal, jeder von uns kennt das Gebet des Herrn. Und im Gebet des Herrn, da geht es genau um diese Dinge. Und wenn wir das Gebet des Herrn hören, dann hören die meisten darunter einfach Worte, die sie wiederholen sollen. Manche denken noch sehr stark an den Inhalt, oder wer es ein bisschen ernster nimmt, der denkt noch sehr stark an den Inhalt und was es bedeutet. Und er denkt, wenn er das betet, dann hat er gut gebetet. Aber die wenigsten sehen, dass dieses Gebet die größte Not unseres Menschen zum Ausdruck bringt. Der Jesus hat uns also nicht einfach gesagt, was kannst du für dein Gebet beten, damit dein Gebet besonders fromm ist, sondern er hat gesagt, das musst du beten, weil das brauchst du am allermeisten. Das heißt, dies sind die Dinge, die so auf deinem Herzen liegen sollen, dass du sie beständig betest, dass es dein Anliegen ist. Wenn du also vor dem Vater im Himmel erscheinst als sein Kind, und hier kommt die erste wichtige Frage, bist du sein Kind? Gehörst du also zum Volk Gottes, unser Vater, zu all denen, die der Vater, die zum Gott im Himmel Vater sagen können, weil Gott sie zu seinen Kindern gemacht hat? Und dann kommt die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du die größte Not darin hast, also dass die größte Not eines Christen, eines Kindes auf der Erde die Erkenntnis Gottes ist. Nämlich, wer ist Gott und wie heilig ist er? Und den Namen des Herrn zu heiligen ist die größte Herausforderung in diesen Umständen. Und jetzt merken wir, was es bedeutet. Wenn der Knecht, also dem Herrn, der Sklave, einen tyrannischen Herrn hat, der ihn einfach in Unvernunft auspeitschen lässt, für wen soll er dann arbeiten? Wen soll er mehr fürchten, seinen Herrn oder soll er Gott mehr fürchten? Geheiligt werde dein Name. Merkt ihr, was für eine Herausforderung ist, Gott über alles zu fürchten? Das Leben ist voll von Versuchungen, genau diese Priorität wegzunehmen. Dein Reich komme. Der Herr, der dem alle Geschäfte gelingen, der gute Mitarbeiter hat. Was ist denn seine Versuchung, für dieses Reich zu arbeiten? Seinen Wohlstand zu vermehren, zufrieden zu sein mit dem, was er hier auf der Erde findet. Dein Reich komme. Es ist eine Not, die du vor Gott bringst, dass du sagst, Herr, gib doch, dass ich zuerst nach deinem Reich trachte und nach deiner Gerechtigkeit. Dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ist das nicht der Konflikt, der jeden Tag beständig am Tag uns herausfordert, wessen Wille denn nun wichtiger ist, der meine oder Gottes Wille? Was ist die größte Versuchung, dass wir diese Dinge nicht zur Priorität haben? die sorgen um das irdische Leben. Deswegen sagt der Herr, befiehl die Sorgen dieses Lebens ihm an, unser täglich Brot gib uns heute. Bist du irdisch gesinnt, was ist die größte Herausforderung? Die Schuld anderer größer zu bewerten als deine und deine kleiner zu bewerten. Deswegen vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben jedem, der uns schuldig ist. Wenn du es machst, bist du nämlich selbstgerecht. Wie abhängig bist du von der besonderen Vergebung Gottes? Und so könnten wir weitergehen durch das Gebet und wir merken, schon sind wir mitten in diesen Anweisungen. Aber Paulus sagt hier nicht nur, dass sie beten sollen, er sagt, haltet am Gebet standhaft fest. Also das Gebet soll etwas Beharrliches haben. Sie sollen wachsam sein im Gebet. Damit spricht er ganz klar gegen die Gebetslosigkeit. Nicht nur gegen die Gebetslosigkeit, sondern er ermahnt die Gläubigen, nicht mal intensiv zu beten, wenn sie in großen Nöten sind, und dann das Gebet wieder zu vernachlässigen. Oder nur förmlich zu beten, sondern er möchte, dass sie beharrlich, ausdauernd, standhaft beten. Jetzt könntest du sagen, ich glaube doch an die Souveränität Gottes. Wenn Gott alles weiß und alles nach dem Ratschluss seines Willens geschieht, warum soll ich denn überhaupt standhaft beten? Warum soll ich denn überhaupt alle Dinge von Gott erbitten? Warum hat Gott das so festgelegt? Und seht, selbst wenn du diese Antwort nicht geben könntest, würdest du dennoch dich dem Gebet hingeben, allein weil Gott weiser ist wie du und es festgelegt hast? Aber es gibt auch eine ganz einfache Erklärung vom Herrn Jesus. Als Jesus uns davor warnt, einfach Dinge zu plappern, einfach viele Worte zu machen, dann sagt er, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Das heißt, Jesus sagt nicht, wir sollen Gott bitten, weil er es nicht weiß, sondern er sagt, wir sollen bitten, obwohl er weiß, was wir brauchen. Und damit haben wir festgelegt, dieses Gebet hebelt nicht die Souveränität Gottes aus, nicht die Allwissenheit Gottes aus, nicht seine Allmacht aus, sondern im Gegenteil, diese Aufforderung, beharrlich zu beten, ist notwendig, weil Gott es für notwendig ansieht in unserem Leben und uns auffordert, so zu beten. Ich muss aber Gott nicht Dinge erzählen, die er nicht weiß, sondern er will nur, dass ich zu ihm komme mit den Dingen, die ich erkannt habe und sie von ihm erbitte, aus seinen Gründen, in seiner Weisheit. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, tut gut daran, genau das ernst zu nehmen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Hat es diese Beharrlichkeit? Diese Ausdauer, diese Standhaftigkeit. Schau, das ist nicht etwas, was nur einmal in der Bibel steht, sondern das steht immer wieder in der Bibel und wir können das an vielen Stellen festlegen. Aber ich möchte hier eine Stelle nur lesen aus Lukas Kapitel 18, wo Jesus genau diese Standhaftigkeit betont. Da geht es um das Gleichnis von dem ungerechten Richter und da sagt Jesus uns in der Einleitung, warum er diese Geschichte erzählt. Und das ist der Kapitel 18, Lukas Kapitel 18, Vers 1. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Merkt ihr? Alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und dann erzählt die Geschichte, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die zu ihm kam und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, auch wenn der Sohn des Menschen, doch wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Jesus sagt, ich ermahne euch, zu beten und nicht nachlässig zu werden. Er nimmt das Beispiel von der Witwe, die den Richter bedrängt, obwohl sie keine Rechte hat, keine Macht über den Richter. Aber so wie diese Witwe sollen wir beten. Wird Gott antworten? Ja, er sagt, Gott wird antworten. Gott wird seinen Auserwählten Recht schaffen. Und dann zeigt er aber, was die Qualität oder das, die Art und oder wie ihr Gebet beschrieben wird, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Manchmal hört man im Gespräch, dass bei den sozialen Medien Leute sich beschweren, wenn man nicht sofort antwortet. Man sieht dann oft schon, okay, der hat die Nachricht bekommen, er hat sie auch gelesen, also zwei blaue Haken, ne, bei WhatsApp zum Beispiel. Und wenn der nicht sofort antwortet, dann sagen wir, Mensch, der antwortet nicht mehr. Das heißt, ich erwarte schon eine ganz schnelle Antwort. Manche werden, ich frage mich manchmal, wie weit es uns trainiert, wenn wir damit zu Gott kommen. Dass wir Gott eine Bitte hinwerfen und dann meinen, jetzt muss er doch gefälligst sofort antworten. Die Bibel zeigt, dass Gott manchmal wartet. Dass Gott manchmal für uns zu zögern scheint. Wenn man früher einen Brief geschrieben hat, dann wusste man, die Post braucht eine gewisse Zeit. Wenn es noch ins Ausland ging, dann dauert es noch länger. Als ich früher in Südamerika war und mit Lena geschrieben habe, dann hat die Post manchmal 6 Wochen gestreikt. Oh, da hat man sehr lange gewartet, wenn der Brief dann endlich ankommt. Ich wusste erstens nicht, wann er ankommt und zweitens, wann die Antwort kommt. Aber schaut, das ist etwas, was wir lernen müssen. Gott will, dass wir auf ihn warten, dass wir lernen, auf ihn zu warten. Und zwar beharrlich warten, bis er antwortet. Und er will, dass wir dann nicht einfach beten und die Dinge vergessen, sondern dass wir beharrlich warten, bis er antwortet. Nun, es gibt 2 Gründe, warum Gott das tut. Oder es gibt verschiedene Gründe. Ich will in zweifacher Hinsicht das beantworten. Erstens, indem ich euch zeige, was der Herr Jesus zum Gebet sagt. In Johannes Kapitel 14. Hier sagt dann Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Hier ist nicht nur die Verheißung, dass Gott es tun wird, also dass es sich lohnt zu warten, dass es sich lohnt, beharrlich zu beten, sondern hier ist auch die Verheißung, dass er erhören wird. Und diese Verheißung soll uns dranhalten. An die dürfen wir festhalten. Deswegen sagt der Jesus, wird er auch Glauben finden. Glauben bedeutet, ich halte fest an seiner Verheißung, dass Gott erhören wird. Hier haben wir die erste Hilfe. Warum lässt Gott uns manchmal warten? Damit wir seine Verheißungen pflügen, damit wir diese Verheißungen umso mehr studieren, dass wir sie festhalten, dass wir uns an diesen Verheißungen klammern. Das heißt, damit unser Leben bestimmt ist von Verheißungen. Und dass unser Leben ein Glaubensleben ist, dass wir durch Glauben überwinden. Aber hier schaut der Jesus, gibt noch einen ganz anderen Grund dafür, warum wir beten sollen. Er sagt, der Vater wird verherrlicht im Sohn. Gott wird geehrt. Du sollst beten, um Gott zu ehren. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, das ist mein Ziel. Dafür lebe ich. Das will ich, Gott ehren. Und er sagt, der Vater wird geehrt, wenn du betest. Also selbst wenn du auf die Antwort wartest, wisse doch eins, schon wenn du betest und diese Dinge bittest, ehrst du den Vater und du ehrst ihn in Christus Jesus. Und schaut mal, was es bedeutet, dass du als Mensch, abgefallen von Gott, Nachkomme Adams, zum Thron des Höchsten gehen darfst, zu jeder Zeit und zu jeder Zeit deine Anliegen vor dem Thron des Höchsten, des allmächtigen Gottes bringen darfst, weil Christus als Mittler für dich eingetreten ist. Was für ein Vorrecht. Was für ein Segen, zu diesem Gott zu beten. Und jedes Mal, wenn du diesen Zugang nutzt, dass du durch das Blut des Lammes vor dem Vater erscheinst, rühmst du das Werk Gottes, dass ein Sünder in seine Gegenwart treten darf, um zu beten. Und du glaubst seinen Verheißungen, du proklamierst, dass Gottes Verheißungen zuverlässig und wahr sind. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der so wichtig ist, gerade wenn es darum geht, um zu beten. Warum will aber Gott jetzt, dass ich bete? Warum will er, dass ich dann doch zu ihm komme? Weil genau dieses, wir haben es im Gebet des Herrn gehabt, weil genau dieses das Werk Gottes in deinem Leben zeigt. Erstens, daran, dass du nach den Dingen verlangst, die Gott in seinem Ratschluss festgesetzt hat. Gottes Reich wird bleiben. Gottes Reich wird am Ende das einzige Reich sein, das bestehen bleibt. Egal für welches Reich du kämpfst, für dein eigenes, für Amerika, für Deutschland, für Europa, für deine Familie, für deinen Spaß. Du kannst eins sicher sein, du kannst in einem ganz sicher sein. Am Ende, lehrt uns Daniel, werden alle Reiche von dem einen Stein zerschmettert, der der Herr Jesus ist, und sein Reich wird alleine bestehen auf ewig. Du bist Teilhaber dieses Reiches. Du bist hineingenommen worden, um Teilhaber dieses Reiches zu sein und jetzt schon auf der Erde für dieses Reich zu streiten, zu kämpfen. Dieses Reich zu bauen, aufzuerbauen. Für dieses Reich zu leben. Und du lebst nicht für ein Reich, das verlieren wird. Du investierst dein Geld nicht in eine Firma, die pleite geht, sondern du investierst all deine Kraft und all deine Hingabe in etwas, was die Verheißung hat, die gewiss ist, nämlich, dass dieses Reich ewig bestehen wird. Und dein Gebet ehrt Gott allein dadurch, dass du nun in deinem Herzen nach den Dingen verlangst, die Gott in seiner Weisheit festgesetzt hat, nämlich dass sein Reich kommt und seine Herrschaft einzig ist. Und du sehnst dich nach der Aufrichtung dieses Reiches, das Gott verheißen hat, das proklamiert, dass du und Gott übereinstimmt, erstens. Aber zweitens ist proklamiert, dass Gott dich, Mensch, in all deiner Schwachheit hineinnimmt, um zu sagen, du darfst in meiner Schlacht mitkämpfen, du darfst in meinem Krieg kämpfen und der Sieg gehört dir, da kannst du sicher sein. Und jetzt kommen wir zum Gebet. Ich las mal in einem Artikel, das ist schon länger her, da las ich über die Schwierigkeiten, die man im Militär hat, wenn die Funkgeräte abgebrochen sind. Das heißt, man ist im Krieg und man weiß genau, das größte Problem ist, das größte Problem hat sich gezeigt darin, dass die Verbindung gekappt wurde zwischen der Zentrale und den einzelnen Generälen und dann den Soldaten. Warum? Weil die Soldaten dann nicht mehr in Übereinstimmung handeln können mit dem Gesamtkonzept, mit dem Gesamtziel. Weil die Zentrale dann nicht mehr die Befehle und die Anweisungen geben kann, obwohl sie den Überblick haben. Und man weiß heute, dass das eins der wichtigsten Dinge ist. Deswegen setzt man ja auch so einen hohen Wert auf die Satelliten und auf die Kommunikation in dem Krieg. Und viele Kriege wurden deswegen verloren, weil man die Funknetze abgehört hat oder gestört hat. Gebet ist die Funkverbindung, die Kommunikation zum Feldherrn. Gebet ist die Ausrichtung vor, bedeutet die Ausrichtung zu haben vor dem, der alles durchschaut und sieht. Gebet ist das Mittel Gottes, das dich immer wieder neu eicht in dem, was das Ziel ist, wofür du lebst, worauf es wirklich ankommt. Im Gebet erhältst du die Anweisungen. Im Gebet bist du gestärkt, ausgerichtet für das, was ewig bleibt. Schaut, Gott lädt uns ein, teilzuhaben an diesem Werk des Herrn. Das werden wir gleich nochmal praktisch sehen in der Anweisung von Paulus. Jetzt schauen wir also, wir sehen also, es bedeutet standhaft. Und gerade diese Kriegssituation zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass wir in diesen Dingen beharrlich sind. Wie wichtig es ist, dass wir die Kommunikation aufrechterhalten. Das ist nicht das, dass ich kann nicht in solchen Situationen, ich kann nicht im Krieg, ich kann nicht in einer im Feindesland den Krieg Gottes führen und meinen, es würde dadurch funktionieren, dass ich hin und wieder mal da oben anrufe. Sondern es braucht eine beständige, belebte Kommunikation. Wir kennen das von unserem Körper. Gebet ist wie Atmen. Hör auf zu atmen. Gebet ist wie ein Nichtbeten, ist wie eine unterbrochene Verbindung zwischen dem Kopf und der Hand. Wie wird die Hand sich bewegen, wenn die Verbindung unterbrochen ist? Welchen Schaden bringt es mit sich, wenn ein Sauerstoffmangel entsteht? Es gibt so viele, viele Schäden im Körper eines Menschen durch Sauerstoffmangel. Das Wesen eines Gotteskindes ist es, dass es betet. Als Paulus hat viele Gebete als Pharisäer gebetet, aber da, wo er anfing, als Gotteskind zu Gott zu schreien, da sagt Gott, siehe, er betet. Wir merken also, wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig es ist und wie groß auch die Gnade Gottes ist, dass er uns hineinnimmt in dieses Lob Gottes, in sein Werk, in sein Ziel und uns mit übereinstimmen lässt mit dem, was Gottes Ziel ist, sodass wir mitbeten, damit wir uns auch mitfreuen über den Sieg und mit den Lohn des Sieges empfangen. Gott gab besondere Verheißungen, auch für das Gebet als Gemeinde, wenn die Gemeinde betet. Merkt ihr, es geht auch hier, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um zu beten, um die Ehre Gottes. Um das Teilnehmen an der Schlacht Gottes. Um an dem Erfolg des Sieges teilzuhaben. Aber lasst uns vor allem als eine erheben, dass der Vater geehrt wird im Sohn, wenn die Gemeinde betet, damit auch durch die Gemeinde der Dank überströmend werde. Denn nur dann, wenn ich so dafür bete, werde ich im Dank überströmend werden. Und schaut, das ist dann die nächste Aufforderung, nämlich wacht darin mit Danksagung. Wenn du also betest, wenn du also ausdauernd betest, sagt er, musst du aber auch noch darüber wachen, dass du nicht anfängst, einfach nur die Bitten vor Gott zu bringen, ohne anzuerkennen, was Gott tut. Welche Grundlage du hast zu danken. Ich möchte darauf nicht so intensiv eingehen, weil die Zeit uns das nicht erlaubt, aber ich möchte uns zeigen, dass Paulus das wieder und wieder den Kolossern vor Augen gestellt hat. Und das ist wichtig auch für uns, dass wir das sehen. Schaut in Vers 3 schon, sagt er, als Vorbild, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Immer wenn er für die Kolosser betet, überlegt er, was gibt es für Gründe zu danken? Sein Herz fließt über vor Dank. Dann Vers 12. Jetzt geht es um die Kolosser. Die Kolosser haben Schwierigkeiten, sie werden verfolgt, sie haben große Nöte. Er betet dafür, dass sie Ausharren haben. Ausharren heißt, sie bleiben darunter, dass sie Langmut haben. Sie müssen vieles ertragen. Aber er sagt dann, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er sagt, schaut, was lässt dich vor allem immer danken, am Dank festhalten? Du hast vielleicht die großen Nöte hier auf der Erde. Deine Probleme können nicht gelöst werden. Viele Sklaven sind unter einem tyrannischen Herrn gestorben. Wie soll er danken? Wie soll er danken? Auf welcher Grundlage soll er danken? Paulus sagt, vergiss nicht zu danken, dass Gott dich tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Du bist Teil des Reiches Gottes. Dein Erbteil wartet auf dich. Und dieses Erbteil kann dir selbst der Tod nicht nehmen. und du betest für dieses Reich. Das ist Gottes Ziel. Und während du betest, dankst du für das Ziel, das Gott dir gegeben hat. Und schaut, dieses beharrliche Gebet mit Danksagung kann unser Leben so verändern, kann auch unsere Ziele so verändern. Wir haben es bei Paulus. Paulus sagt uns in 2. Korinther 12, dass er gebetet hat, dass ein Stachel, der in seinem Fleisch war, wir wissen nicht genau, was es ist, aber dass dieser Stachel ihn sehr gestört hat. Und er flehte zu Gott. Und das heißt, er flehte dreimal zu Gott. Gott, nimm doch diesen Stachel aus meinem Fleisch. Und Gott hört nicht. Aber während er so vor Gott steht, um dass Gott diesen Stachel wegnimmt, offenbart Gott ihn, dass er den Stachel braucht. Paulus, du brauchst den Stachel. Warum? Damit Gottes Kraft in deiner Schwachheit offenbar wird. Und die Antwort von Paulus ist genau das, was er hier beschreibt. Ich will mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit Gottes Kraft an mir offenbar werde. Merkt ihr, sein Ziel hat sich geändert. Er ist weggekommen von der Notwendigkeit, dass der Stachel verschwinden muss, zu der Notwendigkeit, dass er Gott in der Schwachheit preist. Und es wird sein Gebet. Ich will dich anbeten in dieser Schwachheit. Das ist nun mein Ziel. Und deswegen sagt Paulus hier, und wacht darin mit Danksagung. Jetzt noch vielleicht Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus, den Herrn Jesus, angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Also Dank soll nicht nur angefügt werden, nicht nur angehängt werden, sondern denkt darüber nach, was Gott dir in Christus gegeben hat, und werde überfließend in Danksagung. Lass dein Gebet mit Danksagung durchzogen werden. Dann Kapitel 3, Vers 17. Schaut, Vers 17, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn und wacht darin mit Danksagung. Wenn wir jetzt schauen, den Text weiter anschauen, dann sehen wir, dass Paulus hier, das ist das Letzte, also wir haben gesehen, wir sollen standhaft sein im Gebet, also ausdauernd im Gebet. Im ausdauernden Gebet sollen wir wachsam sein, dass es mit Danksagung voll ist, das Gebet. Und drittens jetzt, betet zugleich auch für uns. Nun, wir könnten jetzt sagen, okay, wir sollen für Paulus beten, Paulus ist tot, was sollen wir jetzt also für ihn beten? Aber wenn wir sehen, wofür sie beten sollen, merken wir, dass dieses Gebet bis heute hochrelevant ist und dass es genau dem entspricht, was wir im ersten Punkt gesehen haben. Er sagt, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessentwillen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Paulus, der Apostel, der die ganze Welt umgekrempelt hat, glaubte nicht an seine Fähigkeit, das Evangelium zu verkündigen. Er glaubte nicht an seine Redegewandtheit. Er glaubte nicht, dass irgendetwas von seinen Worten in der Lage wäre, dem Sünder Erkenntnis beizubringen. Das Evangelium versteht kein Mensch, der tot ist in Sünden und Übertretungen. Deswegen müssen wir dafür beten, dass Gott die Herzen öffnet. Dass Gott die Augen öffnet. Dass Gott neue Herzen schenkt. Dass das Wort auf gutem Boden fällt. Ich hatte gesagt, dass Gott uns hineinnimmt in einen Krieg. Hier der Diener, der Verkündiger des Evangeliums, ist einer der Vorkämpfer, wie wir es im Alten Testament hatten. Jemand, der voranging für den Kampf. Aber der voranging, war hier der Paulus und die Verkündiger. Und er sagte, wir brauchen die hinter uns stehen. Das heißt, die, durch die wir den Nachschub bekommen. Und wer ist das? Die Beter. Sind nicht alle berufen zu predigen? Manchmal hört man das, aber das ist nicht wahr. Paulus fordert hier sie nicht alle auf, zu kommen und ihm bei der Evangelisation zu helfen, sondern er fordert sie auf, ihm bei der Evangelisation zu helfen, indem sie beharrlich beten. Er sagt also, liebe Kinder Gottes, ich brauche eure Gebete. Und das heißt für uns, liebe Kinder Gottes, die Schlacht muss geschlagen werden. Und solange wir hier auf der Erde sind, hat Gott uns alle dafür bestimmt, das Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes zu bauen. Wir dürfen Anteil haben an dem Reich, das ewig besteht. Ich habe es vorher schon gesagt. Und wir alle nehmen teil, und wenn, durchs Gebet. Vielleicht sieht man dich gar nicht. Vielleicht sieht man dich gar nicht auf dem Feld. Vielleicht sieht man dich auch gar nicht als Geber, als jemand, der es irgendwie anders fördert. Aber eins hat der Herr geboten, nämlich da, wo niemand es sieht, nämlich im Kämmerlein vor Gott, dafür zu beten. Und schaut, er wusste, wie dringend er das Gebet braucht. Und er sagt, wenn ihr also betet, betet für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Nämlich, dass Gott Türen öffnet, um das Wort zu verkündigen. Das Besondere ist, er betet nicht für das, was menschlich so erfolgreich ist. Denn der Kontext, in dem er diese Worte diese Bitte an die Gläubigen spricht, war, dass er selbst im Gefängnis ist. Er ist also wegen der Verkündigung des Wortes gefesselt, aber es ist ein gutes Zeugnis dafür, dass selbst da, wo er äußerlich im Gefängnis sitzt, er wusste, dass er einen Auftrag hat, nämlich das Reich Gottes zu bauen, dein Reich komme. Und er fordert die Gläubigen auf, mit ihm zu beten. Im Philipperbrief sagt er uns dann, dass das, was er dachte, was vielleicht ein Hindernis sein könnte, so wirksam war, nämlich dass viele im Gefängnis und von den Gefängniswärtern und im Haus des Kaisers sich bekehrt haben. Warum? Weil Gottes Wort nicht gebunden ist. Und er sagt im Timotheusbrief, er sagt, ich bin zwar in Fesseln, aber Gottes Wort ist nicht in Fesseln. Er wusste, egal welche Umstände, in welchen Umständen er sich befindet. Und jetzt müssen wir sehen, also der gibt den Sklaven die Anweisung, die sagen können, ich habe ja keine Rechte, ich kann ja nichts tun, der selbst im Gefängnis gefesselt ist, schuldig, also davor steht, verurteilt zu werden. Er gibt diese Anweisungen und sagt, schaut, du kämpfst einen Kampf und in diesem Kampf darfst du in dem Bereich die Schlacht kämpfen, im Gebet mitkämpfen mit ihm. Und er sagt, damit ich das Wort aussprechen kann, um dessetwillen ich gefesselt bin. Und dann kommt Vers 4, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Es ist schon wichtig, dass wir uns dem hingeben, wozu Gott uns berufen hat. Wofür lebst du hier noch? Wofür bist du noch auf der Erde? Bist du ein Gotteskind? Wofür bist du noch auf der Erde? Warum bist du noch nicht gestorben? Um das Reich Gottes zu bauen. Um teilzuhaben an der Arbeit des Reiches Gottes. Das ist Gottes Aufgabe. Das ist Gottes Ziel. Hast du dein Verlangen in Übereinstimmung gebracht mit Gottes Verlangen, dass du sagst, ja Herr, das ist mein Ziel. Dafür will ich arbeiten. Nicht, dass du als Missionar hinausgehst. Du gehst zu deiner Arbeit, du machst deine Aufgaben für den Herrn und doch hast du ein höheres Ziel, das alle deine Arbeiten bestimmt. Gottes Reich soll gebaut werden in dir, in der Heiligung deines Lebens und in anderen, indem sie zum Evangelium kommen, indem sie Christus erkennen und errettet werden. Denn wenn sie nicht zu dem Reich Gottes gehören, gehen sie auf ewig verloren. Sie stehen dann vor dem Richter der ganzen Erde als Feinde, die im Feindesland gekämpft haben und haben kein Wort hervorzubringen. Und die ewige Verdammnis ist ihr Ziel. Durch den Auftrag der Gemeinde des Evangeliums, werden Menschen herausgeholt aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht als Kinder Gottes in diesem Werk, an diesem Werk teilzuhaben und teilzunehmen. Und Paulus war hier nur der Mund. Er sagt, mein Dienst ist der Dienst der Gemeinde. Betet für mich. Du weißt nicht, was du tun kannst, doch du kannst beten. Bist ein Kind Gottes, kannst du beten. Gib dich dieser Aufgabe hin, dass das Evangelium verkündigt wird. Aber hier kommt jetzt etwas Entscheidendes rein. Er sagt, dass ich rede, wie ich reden soll. Kannte Paulus nicht das Evangelium? Wusste er nicht, was korrekte Theologie ist? Die vielen Gläubigen waren doch der Beweis dafür. Nein, sie waren nicht der Beweis dafür, dass Paulus eine korrekte Theologie hatte. In dem Sinne ja, weil es der Heilige Geist bestätigte, aber sie waren ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist mitgewirkt hat, während er verkündigte. Und eines der großen Herausforderungen, haben wir am Anfang kurz angesprochen, ist genau das, was wir hier bei Paulus als Not sehen, nämlich, dass die Menschenfurcht beginnt zu bestimmen, was wir sagen oder nicht sagen. Und der Herr und Paulus wusste, wie dringend er das Gebet brauchte, damit Gottes Furcht das Bestimmende ist. Du redest also dann nicht mehr in erster Linie, was dem anderen gefällt, sondern du redest, was du reden sollst vor dem Gott, der dich gesandt hat, damit du ein treuer Bote bist ohne Menschenfurcht. Wie schnell wird mein Reden bestimmt von diesen Dingen? Was könnte der sagen? Wird es ihm gefallen? Wird es ihm nicht gefallen? Wird er sich ärgern über das, was ich gesagt habe? Er darf sich ärgern, wenn ich nur treu war Gott gegenüber. Ich versuche nicht zu ärgern. Aber die Botschaft ist nun mal eine Botschaft des Anstoßes. Den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Aber die, die glauben, für die ist es Gotteskraft. Und darum muss ich treu sein in dem, was Gott gegeben hat. Aber seht, Paulus wusste, wie dringend er die Hilfe der Gemeinde brauchte, um treu zu sein. Im Epheserbrief macht er die gleiche Aufforderung, nur er stellt die Aufforderung in den Kontext, dass unser Kampf nicht mehr gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächtigen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Dann sagt er uns, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen als Kämpfer in der Schlacht in dem Heerlager Gottes. Und dann beendet er diesen Abschnitt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Indem ihr zu jeder Zeit betet. Wir haben einen mächtigen Feind, aber Gott hat uns das Gebet gegeben, dass wir in der Abhängigkeit von ihm in diesem Kampf stehen dürfen, für sein Ziel und mit seinem Schutz. Daher seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Amen.